Ich kann, was die Bibel sagt, dass ich kann. Und ich habe, was die Bibel sagt, dass ich habe. Und das alles in den wunderbaren Namen Jesu. Kannst du einen Applaus geben? Halleluja! Halleluja! Oh, Gloria! Darfst dich gerne setzen in Jesu Namen. Es ist interessant, wenn wir im Leben merken, dass alles, was wir sagen, das hat Konsequenzen. Und oft sind unsere Worte, wir merken es gar nicht, wie sehr unsere Worte oft uns beeinflussen und wie wir auch davon getrieben werden. Ich erinnere mich an einen kleinen Witz von einer Frau. Sie hat den Wunsch, sie wollte immer einen Papagei haben. Und so hat sie eines Tages ein günstiges Angebot, einen Papagei gekauft, hat sie erfahren, warum so günstig war. Der Papagei hat nur Schimpfworte gesagt. Und sie hat, es war vor dem Weihnachtsfest, und sie sagte, Mensch, meine Kinder, was wird der Papagei alles anstellen? Und es kommt Weihnachtsfest, die Kinder kommen zum Fest, sie haben die Mahlzeit, sie serviert den Truthahn und der Papagei sagt kein Wort, ganz still. Am Ende, wo die Kinder gegangen sind, sagt der Papagei, verzeih mir, tut mir leid, wenn ich eine böse Redensart hatte. Sie sagt, okay, und sie schaut, wie der Papagei so die ganze Zeit den Truthahn fixiert. Und dann sagt der Papagei, um alles in der Welt, was hat der Truthahn gesagt? Wisst ihr, Geschwister, wir merken oft gar nicht, dass unser Verhaltensmuster sehr oft geprägt sind und dass unsere Worte oft sehr uns führen. Und ich habe gemerkt in letzter Zeit, wie sehr wir als Menschen die Sehnsucht haben, dass Gott unsere Gebete erhört. Und ich möchte heute als Thema dieser Predigt sagen, Gott erhört Gebete, aber nicht meine. Kennst du dieses? Gott erhört Gebete, aber nicht meine. Ich merke, so oft kommen Menschen zu mir mit dieser Aussage, Gott erhört Gebete, aber nicht meine. Wir Menschen, wir sind geprägt von Träumen und von Visionen. Jeder uns hat Vorstellungen. Der Höhepunkt der Vorstellung ist mit 17 Jahren. Es gibt sogar ein Lied auf Deutsch, mit 17 hat man noch Träume, dann wachsen alle Bäume. Wir haben oft so eine Vorstellung und dann haben wir noch diesen Traum, ich kann alles erreichen, ich kann alles machen. Wenn diese 17 auf 77 geht, dann sind die Träume schon ziemlich runtergeschraubt. Dann ist man schon dankbar, wenn man einen Morgen aufsteht und keine Schmerzen hat. Halleluja. Aber wenn Gott uns führt in seiner Gnade, schenkt er uns Möglichkeit, dass wir den Himmel berühren und dass wir in der Kraft Gottes in Anspruch nehmen die Verheißung Gottes und er schenkt uns diesen Sieg. Oft vergessen wir es. Was ist aber eigentlich Gebet? Das erste Mal, wo es erwähnt wird, und wir lesen 1. Mose 4, Verse 25 und 26. Adam und Eva bekamen noch einen Sohn. Eva nannte ihn Seth. Das bedeutet Ersatz. Gott hat mir einen anderen Nachkommen geschenkt, sagte sie. Er wird mit Abel ersetzt, den Kain erschlagen hat. Vers 26. Auch Seth bekam später einen Sohn und nannte ihn Enosch. Das bedeutet Mensch. Zu dieser Zeit begannen die Menschen zum Herrn an zu beten. Ich möchte heute über Gebet sprechen. Und was besser, als wenn wir über Gebet sprechen, dass wir mit einem Gebet beginnen. Und ich möchte beten, dass heute in Ihrem Leben, in deinem Leben, ein Durchbruch in Bezug auf Gebet, das Gebet in der Kraft einer lebendigen Hoffnung, das Gebet nicht nur ein Reden ist, sondern das Gebet, du wirklich den Himmel durchsprengst, dass du zum Thron Gnade kommst und dass auf einmal Gebet nicht mehr ein Monolog ist, sondern eine wunderbare Gemeinschaft zwischen dich und dem Vater in Christus Jesus. Amen. Dafür möchte ich jetzt beten. Du darfst gerne sitzen bleiben, schließ deine Augen, lass dich vor dem Heiligen Geist in der Kraft Gottes wirklich hineinbringen, in diesen Desire, in diesen Wunsch, wo du in der Gnade Gottes die Gebete, die du schon so oft emporgebracht hast und die vielleicht nicht erhört wurden. Vater, wir kommen heute wieder zum Thron deiner Gnade. Wir loben, wir preisen, wir danken dir. Du bist unser wunderbarer Vater. Du bist der Gott, der uns führt. Du bist der Gott, der uns erneuert. Du bist der Gott, der uns neues Leben gibt. In Christus Jesus sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Herr, alles ist neu geworden, Herr. Neuer Glaube, neue Hoffnung, neue Liebe, neue Erwartungen, Herr. Eine neue Perspektive durch das Blut Jesu Christi. Herr, wir nehmen in Anspruch jetzt die Autorität im Namen Jesu und bitten, dass dieses Wort möchte im Herzen deiner Kinder Wurzeln schlagen, Herr. Das wirklich möchte wachsen in Kraft, in Hoffnung, in Glaube, in Liebe, aber hauptsächlich in Gemeinschaft mit dir, Herr.
Wir glauben an einen lebendigen Gott. Wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Wir glauben an einen Gott, der Neues wird, Herr. Ich beanspruche das Blut Jesu Christi über jeden einzelnen deiner Kinder. Herr, dass sie wirklich ihre Ohren geöffnet werden, Herr, dass der Feind in Jesu Namen keine Gedanken oder Verwirrung hineinbringt, dass sie die Freiheit haben, sich in deiner Gnade, in Liebe, Herr, zu entscheiden und dass sie gesegnet werden in Jesu Namen. Amen, Amen und Amen. Wenn wir den Text betrachten, sehen wir, es begann mit einer Tragödie. Es war der erste Mord. Und das hat der Mutter mit Sicherheit sehr, sehr angetan. Und die Bibel sagt, nach dem, was geschahen war, Adam und Eva bekamen noch einen Sohn. Eva nennt ihn Seth, Ersatz. Gott hat mir einen Nachkommen geschenkt. Er wird mir Abel ersetzen, den Kain erschlagen hat. Bis dann gab es eigentlich nicht Gebet. Aber sie hatten erfahren, dass Gott eigentlich mit ihnen redete. Also es ist ein lebendiger Gott. Und sie hatten auch erfahren, Gott kam zu Kain und er sagte Kain vorher, was senkst du dein Gesicht? Und er redet mit Kain. Also gibt es eine Möglichkeit, mit Gott zu reden. Und ich stelle mir vor, dass Eva nach diesem ganzen Trauer sagt, sie, wie kann ich es verhindern, dass nochmal so eine Tragödie passiert? Wie kann sowas passieren? Ich möchte in Anspruch nehmen, dass Gott, und dann auf einmal erinnert sie sich, dass mit Gott gesprochen wurde. Und ich stelle mir vor, dann auf einmal begann sie, zu Gott zu beten. Ich weiß nicht, in meiner Gedanken hat sie gesagt, Gott, ein Sohn ist gegangen, aber ich lasse nicht zu, dass noch ein Sohn geht. Und im Namen meines ewigen Gottes beanspruche ich Leben für meine Familie. Ich stelle mir vor, und das ist jetzt in meinem Kopf, dass Eva eigentlich die war, die erste Fürbitterin. Die Fürbitter, die gelernt hat, ich muss in Anspruch nehmen, die Verheißungen Gottes. Sonst die Bibel, sie sagt uns, und das hatte Eva noch nicht, dass der Feind umhergeht wie ein brüllender Löwe. Die Urgemeinde in Apostelgeschichte, die hatte eigentlich dieselbe Herausforderung. Denn sie hatten so viele Herausforderungen und die Bibel sagt, dass auf einmal kommt der Herrscher und er fängt an, die Jünger zu töten. Er tötet Jakobus. Und die Gemeinde hat einen der Säulen der Gemeinde verloren. Und auf einmal merkt der Herrscher, dass es dem Volk gefällt. Ich möchte dir sagen, nicht allen gefällt es, dass Jesus verkündigt wird. Und so nimmt er und fesselt Petrus. Aber jetzt sagt die Bibel, aber die Gemeinde stand auf. Sie betete zu Gott für Petrus ohne Unterlass. Und die Bibel sagt, sie versammelten sich und sie fingen an, in Anspruch zu nehmen die Verheißungen Gottes und fingen an zu beten. Und auf einmal sagt uns die Bibel, kam ein Engel in der Zelle von Petrus. Die Gebete der Gemeinde haben den Engel gerufen. Sehr oft ist unser Leben nicht so stark, weil unser Gebetsleben nicht stark ist. Aber wie können wir beten? In Jesaja 62, in Vers 1, Jerusalem, die geliebte Stadt des Herrn, mein Herz schlägt für Jerusalem. Darum kann ich nicht schweigen. Ich halte mich nicht zurück, bis Gott Hilfe über die Stadt auf dem Berg Zions aufstrahlt. Wie die Morgensonne, bis ihre Rettung aufleuchtet, wie ein heller Schein bei Nacht. Jerusalem, die Stadt nach dem Herzen Gottes, Jerusalem, wo wir im Himmel Neu-Jerusalem haben, Jerusalem kann für deine Ehe, für deine Familie, für deine Berufung, für dein kaputtes Ich. Und die Bibel sagt, mein Herz schlägt für Jerusalem, darum kann ich nicht schweigen. Ich halte mich nicht zurück. Gottes Hilfe über die Stadt auf dem Berg Zion aufstrahlt wie der Morgenstern, bis ihre Rettung aufleuchtet wie ein heller Schein der Nacht. Zu dieser Zeit war Jerusalem total untergegangen, total zerstört. Und der Prophet, er schaut das an und sein Herz, das blutet. Sein Herz, das blutet. Und er entscheidet sich, wo er diese Stadt sieht, ich werde nicht zulassen, dass diese Stadt in diesen Trümmern bleibt. Und die Bibel sagt uns in Vers 6 und 7, Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den Herrn Tag und Nacht an sein Versprechen erinnern sollen. Ihr Wächter, hört nicht auf zu beten, nicht einen Augenblick. Gönnt euch keine Ruhe, lasst auch Gott keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufgebaut hat und die Stadt auf der Erde ganz bewundert wird, übersetzt Hoffnung für alle. Der Prophet, er kannte Jerusalem. Der Prophet kannte die Zerstörung, er kannte die Belagerung. Aber der Prophet kannte Gott. Er wusste, Gott kann. Er wusste, Gott hat alle Macht. Er wusste, wenn ich Gottes Arm dazu bekomme, dass er sich erhebt, dann haben die Feinde keine Chance. Wie ist ein Gebet der Wiederherstellung? Wiederherstellung von Familie, meine Wiederherstellung, Wiederherstellung von Gemeinde. Wie kann ich im Gebet in der Wiederherstellung? Ich möchte dir sagen, es liegt nicht am Gebet, denn das Gebet hat keine Macht. Gott hat Macht. Und das Gebet ist, wie wir uns zu Gott wenden. Aber oft haben wir Gebete, die nicht erhört werden, manchmal einfach wegen einem Basic-Problem, das wir haben. Und es gibt verschiedene Arten von Gebeten, verschiedene Dinge. Ich möchte etliche Tipps nennen. Gebet. Erstens, ein Gebet, das mit Wiederherstellung rechnet, ist ein Gebet voller Hoffnung eines eingreifenden Gottes. Ein Gebet voller Hoffnung eines eingreifenden Gottes. Er sagt in Vers 6, mein Herz schlägt für Jerusalem, darum kann ich nicht schweigen. Ich halte mich nicht zurück, bis Gottes Hilfe über dich da. Er rechnet ganz fest mit Gottes Angreifen. Wenn wir anfangen, mit Gott zu gehen, fangen wir an, in der Liebe Gottes zu erkennen, wie viel Gott uns nahe kommt. Und er ist der Gott, der möchte eine Beziehung mit uns. Und eine Beziehung bedeutet Kommunikation. Damit wir eine gute Beziehung haben, müssen wir reden und hören. Oder besser gesagt, wenn wir möchten eine gute Beziehung haben, müssen wir erst hören und dann reden. Ich denke, Gott ist sehr eindeutig geworden, indem er uns einen Mund und zwei Ohren gegeben hat. Ich denke, das sollte bestimmen unser Pegel von Intensität mit Reden oder mit Hören. Aber sehr oft ist unsere Kommunikation zerstört, weil wir nicht mehr hören können. Wir hören nur unsere Stimme. Und damit wir den anderen erreichen können, werden wir lauter. Warum werden wir laut? Warum schreit man mit den anderen? Wann schreit man? Man schreit, wenn der andere sehr weit entfernt ist. Und wenn du mit jemandem die Stimme erhebst, es ist vielleicht, weil du dich schon sehr distanziert hast von dieser Person. Und die Bibel sagt uns, wenn wir möchten, in der Gnade Gottes, ein Gebet der Kraft, ein Gebet ist ein Gebet mit Eingreifen Gottes, ganz stark damit rechnen. Du rechnest damit, du hast die Hoffnung, dass du betest und dass dieses Gebet sich wirklich erfüllt. Zweitens, ein Gebet zur Wiederherstellung ist ein Gebet, ist ein ausharrendes und durchhaltendes Gebet. Wir hörten heute in der Einleitung, betet ohne Unterlass. Wir Menschen, wir sind sehr hartnäckig, wenn wir ein Ziel haben. Ich sprach mit einem lieben Bruder und wir beteten und ich sagte, wie ist dein Gebetsleben? Oh ja, sagt er, er hat so sein Gebetsleben. Gewöhnlich abends, wenn er schon beinahe eingeschlafen ist, sagt er noch Gott, Halleluja. Ich sage, und ein bisschen mehr Zeit. Er sagt, ich kann nicht so viel Zeit verbringen. Ich sage, ich habe das letzte Mal gehört, dass du Super Bowl die ganze Nacht durchgefeiert hast. Ja, sagt er, aber das war Super Bowl. Ich sage, weißt du, ich möchte sagen, du hast einen super Gott, der viel mehr bewirken kann. Und sehr oft erkennen wir nicht das, was Gott in unserem Leben tut, weil wir nicht in dieser Intensität mit ihm sind. Weil wir nicht von ganzem Herzen dabei sind, sondern es ist ein Akt der Religiosität. Wir merken gar nicht, dass unsere Beziehung und dieses als ausharrende Gebet, durchhaltende Gebet, er sagt hier, ich habe die Wächter auf deine Mauern gestellt, Jerusalem, die den Herrn Tag und Nacht an sein Versprechen erinnern. Der Prophet, er wusste, Gott ist ein Gott, der weiß. Und wir lesen die Bibel sehr oft, dass Gott, Jesus selbst sagt, der Vater weiß schon, was euch bedarf. Aber er sagt, wir sollen Gott an die Verheißungen erinnern. Es ist wunderbar, wenn wir in Kommunikation. Es ist so schön, ich finde es so wunderschön. Diese Tage war ich bei einer Mutter und ihr Sohn hat das erste Mal das Wort Mama gesagt. Und dann war es da, sagte Pastor, schau mal, sag Mama, sagte Mama. Sag Mama, Mama. Ich sage, das ist doch langweilig. Mensch, der hat 10-mal Mama gesagt. Aber die Mutter, die hat jedes Mal gestrahlt, wenn der kleine Mama sagt. Sie hat nicht gesagt, du wiederholst dich schon zum 10. Mal, hast du nicht gesehen? Nein, da war ein Strahl über ihr Gesicht und so. Und dann sagte ich, sag mal Papa, sagt der Papa, sagt sie, nein, sag Mama, sag Mama. Ach, es ist so eine Freude da, wenn ein Kind auf einmal deinen Namen ausruft. Das ist überhaupt nicht langweilig, obwohl dieses Kind überhaupt noch kein Geld hineinbringt. Es bringt keine Fürsorge für dich, es bringt dir keine Sicherheit, es wäscht nichts, es putzt nichts, sondern im Gegenteil, es bringt dir Schmutz und dann auch ein Gestank hinein. Aber du hast so viel Freude, du schaust den Kleinen an und du willst den knuddeln und willst mit ihm Gemeinschaft haben. Gott, er hat Sehnsucht nach dir. Der Jesus sagt, wenn du betest, geh in deine Kammer und schließ die Tür. Schließ die Tür. Er möchte Exklusivität. Er möchte dich zuhören, aber er möchte auch mit dir reden. Drittens, ein Gebet zur Wiederherstellung von Familie, Gemeinde, ist ein Gebet, ein kühnes Gebet, das auf Gottes Verheißungen basiert. Gottes Verheißungen in unserem Leben sind sehr klar, dass Gott dich gesegnet hat, dass er dich mit allen Gütern, der Apostel Paulus spricht sehr viel von dem, von all das, was wir bekommen haben, und der Herr Jesus sagt, wir sollen abrufen, wir sollen ihn daran erinnern. Er möchte, dass wir in dieser Gemeinschaft gehen, aber wieso ist mein Gebet oft nicht erhört? Weil wir oft nicht ein kühnes Gebet haben. Unser Gebet oft ist ein Bittegebet von jemand, der sehr fern ist. Wenn ich zu jemandem sage, o himmlischer Gott, Herr von Himmel und Erde, das bedeutet, dass du kannst im Lobpreis, und wir sollten das auch sagen, aber so wird ein Gebet nicht erhört. Wenn ein Sohn zu mir kommt und sagt, Vater, du großer Pastor, du, der du von dem weiten, fernen Brasilien gekommen bist und der du im Heiligen Geist getauft bist. Und wenn ich so sehe, dann nein. Er kommt und sagt, Papa, wo ist die Kohle? Er ist Sohn. Und Sohn hat Recht. Ich erinnere mich, einer kam von der Bibelschule, kam mein Sohn nach Hause, vor dem er mich begrüßte, ging an den Kühlschrank, nahm einen Joghurt, warf sich auf die Couch, nahm die Fernbedienung und sagte, hallo Papa. Weißt du, wenn du weißt, wo du zu Hause bist, du weißt, wo dein Vater ist und du weißt, dass du als Kind, dass du als Tochter, dass du als Sohn im Reich Gottes bist du privilegiert. Du hast einen Vater, der dich liebt. Du hast einen Vater, der für dich sorgt. Und du hast einen Vater, mit dem du reden kannst. Wenn wir in der Gnade gehen, ein kühnes Gebet auf Gottes Verheißung, ein mutiges Gebet, ein Gebet, das wirklich in Anspruch nimmt. Er sagt hier, sagt er in Vers 6, Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den Herrn Tag und Nacht an sein Versprechen erinnern sollen. Und da sagt er, ihr Wächter, hört nicht auf zu beten, nicht einen Augenblick, gönnt euch keine Ruhe. Er sagt, gönnt euch keine Ruhe und lasst auch Gott keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufgebaut hat. Wie lange sollen wir beten? Wie viel Mal sollen wir beten? Wie oft sollen wir beten? Ein Bruder sagte mir dreimal, Paulus hat dreimal gebetet. Nein. Wir beten, bis Gott antwortet. Nach dreimal, wo Paulus gebetet hat, kommt Gott und antwortet und sagt, meine Gnade soll dir genügen. Wir beten, bis wir den Angriff Gottes, bis wir die Antwort Gottes, bis wir die Antwort auf die Situationen. Wenn Gott uns zum Gebet bringt, die meisten Fälle, Gott möchte Aufmerksamkeit von uns, weil wir unseren Tagwerk erledigen und nicht Zeit für Gott haben. Und dann auf einmal schmerzt dir irgendwas. Und dann gehst du zum Arzt und der Arzt gibt dir einen negativen Befund. Am nächsten Morgen, eine Stunde vor Frühgebet, bist du schon da. Und sagst so, Gott, oh Vater, du weißt, ich habe dich immer gedient, du weißt, dass ich dich liebe im Moment. Und ich weiß, du hast Verheißungen in meinem Leben, aber du weißt jetzt, der Feind, der greift mich hier an. Und Gott sagt, nein, das ist nicht der Feind. Ich habe Sehnsucht nach dir, mein Sohn. Ich habe Sehnsucht nach dir, meine Tochter. Und oft merken wir gar nicht, dass was Gott führt, er bringt uns in der Gnade. Wie ist David so gesegnet? Wieso hat David so viele Psalme proklamiert? Er sagt, Herr, ich schreie zu dir, der Feind will mich umbringen. Ich bin in der Verzweiflung. Oh Gott, erhöre mein Gebet. Herr, ich verlasse mich auf deine Zusagen. Die Feinde sind um mir. Wenn wir in Not geraten, dann ist die Gemeinde voll. Wenn es uns gut geht, dann sind die Urlaubsorte sind dann voll. Wir merken oft gar nicht, dass Gebet ein Privileg ist, ist was Wunderbares. Wie wunderschön ist es, wenn du etwas liebst, wenn du ein Weihnachtsgeschenk bekommst und du hast, und das ist noch nicht aufgepackt, und das ist so was Kostbares und das ist so was Wertvolles. Ich möchte sagen, auf der ganzen Erde gibt es nur etwas, was so Wertvolles ist, Gottes Wort. Wenn du Gottes Wort öffnest, da offenbart Gott. Und in dieser Gnade, das ist das einzige Buch, das nicht abhängig ist von den Buchstaben, sondern der Heilige Geist übersetzt dieses Wort für dich. Das ist genauso, wenn du verschiedene Sprachen sprichst. Auf einmal hast du ein Wort, das gibt es in drei Sprachen, aber in jeder Sprache hat es eine verschiedene Bedeutung. Wenn du zum Herrn kommst und du hörst eine Predigt und der Heilige Geist führt diese Predigt, ich habe schon so oft gehört, kommen die Geschwister und sagen, Pastor, du hast genau mein Leben beschrieben. Und der andere sagt, Pastor, du hast genau mein Leben beschrieben. Aber die beiden hatten nichts miteinander. Aber der Heilige Geist, er im Wort Gottes, in der Autorität der Liebe, der Gnade durch das Blut Jesu Christi, er kommt mit diesem lebendigen Schwert, das eindringt, bis das es scheidet Mark und Bein und bringt hinein mit Heilung, Erneuerung, Kraft, Freude, mit Versöhnung, mit Liebe. Und auf einmal bist du da und du sagst, was ist mit mir los? Ich habe keine Zwiebeln geschält, aber meine Augen fangen an feucht zu werden. Auf einmal kommt eine Sehnsucht, meinen Sohn um Vergebung zu beten. Auf einmal erinnere ich mich da, wo ich etwas falsch gemacht habe. Und ich habe das Bedürfnis, es in Ordnung zu bringen. Ich finde das so wunderbar, wenn wir in der Gnade Gottes gehen. Ein kühnes Gebet auf Gottes Verheißung. Viertens, es ist ein unermüdliches Gebet von Körper, Seele und Geist. Der Prophet, er kommt hier mit so einer eindeutigen, er sagt, wie den Herrn Tag und Nacht an seine Versprechen erinnern. Wie ist die körperliche Haltung im Gebet? Nehmen wir mal Jesus. Wie war Jesus seine Körperhaltung, wo er in Gethsemane war? Das Erste sagt uns die Bibel, er schwitzte. Du kannst sagen, ja, es kann warm gewesen sein. Vielleicht hat er deshalb geschwitzt. Ich denke nicht, die Bibel sagt, in derselben Nacht hat Petrus sich an einem Feuer gewärmt. In der Nähe, also ist es kalt gewesen. Aber die Bibel sagt, der Herr Jesus, er schwitzte. Ich möchte sagen, wenn du in ein heftiges Gespräch bist, wenn es um Leben und Tod ist, dann ist es ein ganz anderes Gespräch. Dann sagst du nicht, nein, bitte, nicht abdrucken. Nein. Du sagst, hör auf damit, bitte, hör auf damit, das ist gefährlich. Wir fangen an aktiv. Die Bibel sagt, dass Jesus, er kommt in dieser, und er sagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Er ruft seine Jünger und sie beten gemeinsam. Das Zweite, die Bibel sagt, dass er weinte. Er ist damit schluchzend, er ist damit flehend. Er ist eine Aktivität von Körper, Seele und Geist. Er ist damit ein intensives Gespräch mit seinem Vater. Und er bleibt da und er kommt und er betet und er nimmt seine Jünger mit. Und er ist in dem. Das Dritte, die Bibel sagt, er hat Blut geschwitzt. Er hat eine intensive Auseinandersetzung, ein intensives Bedürfnis, eine intensive Kommunikation. Wenn ich manchmal mein Gebet betrachte, ist es oft so flach, nicht wahr? Wir sind so begeistert, wenn wir ein Fußballspiel schauen, aber so langsam, wenn wir Gottes Wort betrachten, in unserem Herzen hat sich noch nicht diese Tür geöffnet. Gott, er möchte uns führen. Er möchte, dass wir im Gebet da sein. Ein Gebet, das Wiederherstellung ist, ein unermüdliches Gebet von Körper, Seele und Geist und ist ein aufdringliches und mutiges Gebet. Luther sagt, ich den Himmel anschlagen. Wenn wir anfangen, mit Gott zu gehen, das bedeutet, dass Gott hat eine Verheißung in deinem Leben und du machst wie Jakob, du klebst an den Engel, du lässt den nicht los. Die Bibel sagt, er war der Engel des Herrn, das war der Herr Jesus. Und er hat den angefasst und er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Und der Engel hat geschlagen, hat ihm sogar an der Hüfte geschlagen. Er sagt, ich lasse nicht los, du segnest mich dann. Ein Gebet der Wiederherstellung ist ein Gebet, das intensiv, ein Gebet, das wirklich schlagfertig ist, ein Gebet, das auch wirklich zielgerecht ist und ein Gebet, das nicht loslässt. Das bedeutet, du bleibst dran. Du sagst heute, Jesus, ich bin da. Morgen, ich bin immer noch da. Ich bin noch da, hallo. Ich bin da. Ich bin da. Ich erinnere mich, ich habe es euch erzählt, wo ich nach Deutschland kommen wollte. Und ich wollte über den Konzern, weil dann würde ich in der Firma angestellt werden. Und die Möglichkeiten waren sehr gering. Ich sage zu meinem Chef, ich komme Montag 9 Uhr. Ich rede mit dir. Nächsten Montag 9 Uhr bin ich wieder da und frage. 2 Jahre. Jeden Montag 9 Uhr. Chef, wie sieht's da aus? Na, keine Antwort. Okay. Nächsten Montag 9 Uhr. 2 Jahre. Über 100 Mal. Und dann auf einmal sagt, ja, da ist eine Lösung. Bitte verschwinde, verschwinde. Wisst ihr, Geschwister, wir haben in der Gnade Gottes, in der Kraft Gottes, wir haben diese Zusage, diese mutige, diese Kühnheit zu wissen. Ich weiß, Gott hat eine Berufung. Gott kommt zu Moses und sagt, Moses, ich will dieses Volk auslöschen, dieses böse Volk, und will aus dir eine neue Nation machen. Und Mose kommt und sagt, Gott, wenn du diese Nation auslöscht, lösche meinen Namen aus dem Buch des Lebens. Nach dem Motto, ich weiß, dass du eine Berufung hast. Ich weiß, dass du einen Plan hast. Und ich weiß, dass du mit mir rechnest. Und ich weiß, wir sind schon so Gemeinschaft aktiv und befreundet, dass ich dieses Gebet aussprechen kann. Ich kann sagen, weil es war die Verheißung über das, was Gott würde für uns tun, durch seinen Sohn, der sein Leben für uns geben wird. Ein Gebet, das mit Wiederherstellung rechnet, ist ein Gebet, das nicht aufgibt, bis dass es eine Antwort bekommt. Wir sind so oft so schnell in Aufgeben. Wir sind so oft so schnell in nicht mehr in Anspruch nehmen. Wir denken, nein, es ist vorbei, wir können nicht. Und nein, ich möchte dir sagen, Gott freut sich jedes Mal, wenn du zu ihm kommst. Der Psalmist sagt immer, vor der Morgendämmerung, früh am Morgen. Die Bibel sagt von Jesus, wo es noch dunkel war. Die Bibel spricht von den Erstlingen des Tages. Ihr kennt meine Geschichte schon. Ich erinnere mich, wo ich damals, die Gemeinde wurde ja gegründet von einem Fußballspieler. Und ich durfte damals all die Großen für mich, die großen Leute von diesem größten Verein kennenlernen. Und ich war oft so befangen und ich erinnere mich den Trainer, wo ich den kennenlernte. Ich war so befangen und ich wusste nicht, was ich reden sollte. Und ich sagte, und ihr trainiert am Morgen. Er sagte, was für ein Depp trainiert am Abend nach dem Spiel. Da kam der Heilige Geist, du, wenn der Tag verlaufen ist und alles kaputt gegangen ist, kommst du mit deinen Scherben zu mir und sagst, oh Gott, wir haben eine wunderbare Waffe, die Gott uns gegeben hat. Die mächtigste Waffe. Mächtiger als eine Atomwaffe. Mächtiger als jeglichen F-35-Jet. Mächtiger als jede Nation. Es ist, wenn wir in der Gnade Gottes unsere Knie beugen. Ich erinnere mich, wir hatten hier mal eine Herausforderung in der Gemeinde. Und wir hatten Eltern, die waren nicht Christen. Und da war eine Freizeit. Und dann kamen die Eltern und sagten, das ist mein Kind und du kannst mich nicht verhindern, ihnen das zu verbieten. Sagt sie, stimmt, aber sie können mich nicht verhindern, zu beten. Und sie hat gebetet und das Kind kam zur Freizeit, hat sich bekehrt, ist heute hier in dem Dienst. Geschwister, wir haben Autorität. Die Menschen können dich hindern, die Menschen können dir verbieten, aber sie können dich nicht hindern, zu beten. Und wenn du deine Knie beugst, dann sind die ganzen Gesetze der Natur, die ganze Gewalt der Natur, die ganzen Gesetze der Menschen werden ausgesetzt von demjenigen, der Himmel und Erde geschaffen hat und der dir die Autorität gegeben hat und der dir sagt, derselbe Geist, der den Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat, er lebt in dir. Und wenn wir in Anspruch nehmen, wenn wir in der Gnade Gottes gehen, das bedeutet, wenn wir wirklich durchnässt sind, durch sein Wort. Sein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Und oft vergessen wir die Kostbarkeit von seinem Wort. Es ist so schön, wenn wir sein Wort in Anspruch nehmen, wenn sein Wort uns umarmt, wenn sein Wort uns führt, wenn wir in seiner Gnade gehen. Ein Gebet, das wirklich eingreift, ist ein spezifisches Gebet über Gottes übernatürliches Eingreifen. Warum aber werden oft meine Gebete nicht erhört? Ich möchte jetzt etliche Einzelheiten zitieren über Grundlagen von Gottes Reich. In dem Moment, wo du mit Gott redest, bist du im Reich Gottes. Im Reich Gottes gibt es Gebote, Gesetze, gibt es ein Reich, das übergeordnet von dem natürlichen Reich ist. Und dieses Reich ist ein Reich, die Bibel sagt, Jesus sagt, ich bin gekommen, Gemeinde zu bauen. Das ist das Reich Gottes. Die Gemeinde gehört dem Herrn Jesus. Du bist Gemeinde Jesu Christi und du gehörst dem Herrn Jesus. Das bedeutet, wenn ich möchte in diesen Prinzipien, in Johannes 15, Vers 16, sagt Jesus nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worin ihr in meinem Namen bittet. Die Bibel sagt, sie sollen beten in dem Namen Jesus. Aber was bedeutet das? Er sagt, nee, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr auf den Weg macht und Frucht bringt. Wir haben, und er sagt, und wenn das geschieht, dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr in meinem Namen bittet. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn Frucht bringen, bedeutet, dass wir im Reich Gottes, dass wir aktiv im Reich Gottes, dass wir vorangehen in dem Geist. Das bedeutet, es gibt etliche Prinzipien, wo wir nicht können, einfach für uns. Gewöhnlich ist das Gebet sehr eigensinnig. Ich erinnere mich an eine Frau, sie kam hier zum Frühgebet und ihre Tochter war sehr krank. Und ich sprach mit ihr und ich fragte, ob sie in einer Gemeinde ging. Sagt sie, nein, sie findet das nicht wichtig. Ich sage, das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, gehst du in einer Gemeinde? Weil Jesus sagt, ich bin gekommen, Gemeinde zu bauen. Und er sagt, wenn zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen. Es gibt ein übernatürlichen Segen und eine Verheißung im Reich Gottes, wenn du als Kind Gottes eingepflanzt bist in einer Gemeinde. Da sagt sie, nein, wir haben einen Familienkreis gegründet, wir drei versammeln uns. Ich sage ganz kuschelig, ja, ich sage sie ganz kuschelig. Und ich sage, wann hast du das letzte Mal etwas für den Herrn gemacht? Ach, sagt sie, ich finde das. Ich sage, willst du, dass deine Tochter geheilt wird oder willst du recht haben? Sagt, ich will, dass meine Tochter geheilt wird. Ich sage, okay, ich bete jetzt für dich und du wirst mal was für den Reich Gottes machen. Du wirst die Toilette putzen. Und sie schaute mich an, sie wusste nicht, ob sie mich schlagen sollte, ob sie rauslaufen sollte. Und sie hat auf die Zähne gebissen und sagte, ich mache es. Während sie diese Toilette putzte, klingelte ihr Handy. Ihre Tochter sagt, Mama, die Schmerzen sind weg. Wisst ihr, Geschwister, wir leben im Reich Gottes. Und im Reich Gottes gibt es Prinzipien. Zum Beispiel, die Bibel sagt, dass Rebellion ist schlimmer als Hexerei. Wir merken oft gar nicht, dass wir eine sehr gemütliche Gesellschaft geworden sind. Hauptsächlich die in Deutschland aufgewachsen sind. Wir haben einen sehr sozial sicheren Staat, der sorgt für uns. Ich glaube, hier, von denen, die hier aufgewachsen sind, ist keiner, der mal Hunger hatte oder keine Obdachung, keine Kleidung, keine Obdachung. Ja, irgendwie Schwierigkeiten. Wir, die wir vom Ausland sind, Mensch, was haben wir manchmal, ne? Nicht zu essen, wir hatten Dinge. Da waren so viele Schwierigkeiten, dass die Schwierigkeiten, die hier sind, die sind für uns Kleinigkeiten. Weil du hast so viele Herausforderungen gehabt, es ging um Leben und Tod. Und du kommst hier, das Einzige, was hier ist, also sie haben das Geld gestrichen um 10%. Halleluja, wir haben noch 90, danke Jesus. Aber oft, wir sind so in diese Komfortzone, dass wir immer möchten mehr Komfort, wir möchten mehr haben und wir merken es nicht. Wir merken gar nicht, dass wir eigentlich Rechte haben wollen. Wir möchten eigentlich vom Staat versorgt werden. Ich möchte eigentlich, ich habe noch Recht auf die Klausel, ich möchte da noch einen Zuschuss bekommen. Wir möchten gedient werden, wir gehen in Eigensinnigkeit. Und Gott muss uns herausziehen aus dem Reich des Todes und hineinbringen im Reich des Lebens. Und dazu oft müssen wir Herausforderungen aufmachen, wo der Jüngling auf einmal weg von zu Hause ging und dann auf einmal bei den Säuen landete. Reich Gottes, was bedeutet das? Die Bibel sagt in 4. Mose 16, Vers 11, sagt der Herr zu dem Volk Israel, doch denkt daran, wenn ihr Aaron sein Amt als Priester streitig macht, lehnt ihr euch gegen den Herrn auf. David wusste eines, damit er gesegnet werden kann, muss er im Reich Gottes handeln. Er hatte einen König, der ihn so oft umbringen wollte. Und er ließ nicht zu, dass er dem König was ahnte und ließ auch nicht zu, dass seine Diener was taten. Sie sagten, rührt ihm nicht an, er ist der Gesalbte Gottes. David wusste, dass wenn er Hand an Saul legt, selbst wenn Gott ihm oft die Gelegenheit gegeben hat, würde er seine Berufung verpassen, weil im Reich Gottes gelten Gottesgesetze. Und wir können, und wir merken es oft gar nicht, wir haben oft auch ein falsches Verständnis von Freiheit. Wir hören, wem der Sohn frei macht, ist wahrhaftig frei. Und wir denken, frei ist frei von Obrigkeit. Und wir möchten sofort alles erreichen. Ich habe eine liebe Schwester, wir haben für sie gebetet. Sie bekam eine Berufung für Afrika. Und sie sagt, Pastor, wo bleibt mein Ticket? Ich fliege morgen. Ich sage, Schwester, im Reich Gottes, es braucht eine Vorbereitung. Nein, Gott hat mich heute berufen. Ich sage, wenn Gott dich heute beruft als Arzt, wie lange wird es dauern, bis du mit einem Skalpell ein Gehirn öffnest? Lange, mindestens 10 Jahre. Aber Gott möchte uns, er möchte uns vorbereiten. Wir müssen in der Gnade Gottes, die Bibel spricht von dieser Frau, die vor Jesus kam und sie warf sich auf den Boden. Die alle haben schlecht von ihr geredet, aber sie demütigte sich. Sie demütigte sich. Wenn du mich ein Gebet, das Gott erhört. Ich erinnere mich, wo ich in den Heiligen Geist getauft wurde. Auf einmal hat Gott mich erinnert, damals meine Pastoren. Ich hatte ihr irgendwann mal ganz frech geantwortet. Es waren 20 Jahre her. Ich wusste das nicht mal. Dann auf einmal hat der Heilige Geist. Ich sage, Gott, ich habe damals 1 Jahr und 3 Monate gebetet. Ich sage, Gott, wenn da Hindernisse sind, zeige mir. Und Gott hat mich mindestens 100 Dinge gezeigt, wo ich Menschen anrufen muss, wo ich um Vergebung bitten muss, wo ich Sachen in Ordnung bringen muss, wo ich manchmal eine Kleinigkeit, was ich mitgemacht habe von einer Firma, wo ich als Azubi gearbeitet habe, dass ich das erstattet habe. Wenn wir möchten Gottes Reich bauen, müssen wir Gottes Maßstäbe in Anspruch nehmen. Aber wenn wir möchten, und Gott ein Gebet des Unmöglichen, müssen wir das Mögliche tun. Wir müssen unseren Teil tun. Die Bibel sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Gott kommt zu den Jüngern und sagt nicht, hier habt ihr Fische. Boah. Er sagt, werft, geht, fahrt hinaus, wo es tief ist, und werft das Netz hin. Und dann auf einmal. Jesus heilt diesen einen und sagt, geh bis zum Teich Siloe und wasche dich. Die 10 Aussätzigen sagt, geht zu, und zeigt euch zu den Priester. Die Priester damals waren jenseits von Gut und Böse. Aber es hatte mit Demut zu tun, mit Einstellung zu tun. Wir sind Gemeinde Jesu. Jesus, wo er 12 Jahre war und seine Eltern ihm suchen, sagt er, wisst ihr nicht, dass ich da sein muss für meines Vaters Hauses? Im Reich Gottes, Gott, er hat sehr viel Wert auf Versammlung in seinem Haus. Und oft merke ich, dass viele Menschen, ihr Gebet wird nicht erhört, weil sie haben nicht diese Erkenntnis, dass Gott möchte Gemeinde bauen, dass Gott möchte sie führen, dass Gott möchte, dass sie Gebet Zeit der Priorität haben. Die Bibel sagt, Moses, er stand mit erhobenen Armen und er ließ die Arme nicht sinken und er bat Hilfe, weil er wusste, es liegt an dem Gebet, es liegt an der Fürbitte. In Nehemia 4, Vers 3 sagt er, wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wache auf. Wache auf. Vielleicht ist es sehr lange her, dass du eine Gebetserhörung erlebt hast. Aber ich glaube ganz fest daran, dass Gott im Bereich ist, eine neue Generation von Fürbittern zu wecken. Wir haben diese letzten Nächte, wo wir gebetet haben. Wir möchten dieses Jahr, wir werden ab April einen 17 Uhr Gottesdienst haben. Und ich weiß noch nicht wie, aber ich möchte etliche Gebetsgottesdienste noch einfügen. Hier vielleicht einen 8 Uhr Gottesdienst oder nach den 17 Uhr Gottesdienst. Weil ich merke, Gott hat uns wunderbar geführt und wir haben wunderbare Zeit des Gebets. Aber ich erinnere mich, wo ich damals anfing. Ich fing an zu beten, weil mein Sohn in einen sehr gefährlichen Weg ging. 6 Monate, 180 Tage. Ich habe gefastet, ich habe gebetet, ich habe zu Gott geschrien. Und ich habe gemerkt, dass Gott meinen Sohn wiederhergestellt hat. Aber das war nur Gottes Fokus, damit ich zu ihm kam. Und wie viele Dinge Gott in Ordnung gebracht hat mit meinem Leben, mit meiner Berufung, mit meiner Familie, mit meiner Haltung, mit meiner Gesundheit, mit meiner Freude. Oft merken wir gar nicht. Du sagst, ich bin so, ich bin einfach brummig. Nein, ein Kind Gottes ist nicht brummig. Wer brummig ist, der hat einen Dieselmotor und die werden jetzt nicht mehr zugelassen. Jetzt ist CO2-Zeit. Es wird nicht mehr gebrummt. Wir haben nur elektrische Motoren. Geschwister, wir haben Autorität im Namen Jesu. Die Freude am Herrn ist unser. Stehen wir bitte auf zum Gebet. Ich möchte heute beten für dich zu Hause, wo wir oft den Reich Gottes nicht in Anspruch genommen haben. Ich möchte am 2. Sonntag noch ganz spezifisch über ein Thema beten. Das ist, wo wir das Prinzip, wie Gott sein Reich baut und wie Gott sein Reich finanziert, oft nicht verstehen. Wir denken oft, oh, was ich dem Herrn gebe, wenn ich mich nicht vorbereite. Nein. Gott hat so viel Freude daran,
wenn wir uns bereiten, wenn wir auch im Reich Gottes investieren. Ich erinnere mich, ein lieber Bruder, er hat ein großes Problem in der Firma und sein Sohn war abgekommen vom Glauben. Und er kam zu mir, er ist von einer anderen Gemeinde. Und ich sagte, wie sieht es bei dir mit Zehntenzahlen? Auch, sagt der Pastor, ich habe da eine andere Philosophie. Ich sage, mach mal einen Deal mit Gott. In Malachi sagt er, probier mal, 3 Monate, zahl mal. Sagt, okay, Pastor, ich zahle hier. Nein, ich sage, in welcher Gemeinde bist du? Sagt er, ich sage, du zahlst in deiner Gemeinde. Zahl dein Zehnt. Und Sonntag bring ein Opfer. Und wir beten. Du kannst jeden Morgen zum Frühgebet kommen und wir beten. Und interessant ist, Gott hat nicht nur Heilung gebracht, hat nicht nur seine Arbeitsstelle wiederhergestellt, sondern Gott hat ihm eine Berufung gegeben. Er hat dann ein Instrument gelernt, er hat eine CD aufgenommen, das ist schon lange her, wo damals es noch CDs gab. Und auf einmal fängt er an, froh zu werden. Geschwister, Gott schenkt uns seine Verheißung. Wir vergessen oft die Verheißung Gottes. Und ich möchte heute für dich beten. Vielleicht ist es lange her, dass du mal wirklich einen Durchbruch im Gebet hattest. Und vielleicht ist es lange her, dass du vielleicht mal die ganze Nacht durchgebetet, vielleicht hast du es noch nie gemacht. Ich möchte sagen, es gibt eine Form, Gottes Herz zu erreichen. Und er ist daran interessiert, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Er möchte dich leiten, er möchte dich führen, aber er möchte dich auch in der Kraft Gottes erneuern. Und ich möchte heute für dich beten. Erst möchte ich dich einladen, Jesus als dein Herr und Heiland, dass du im Reich Gottes eintauchst, dass du Kind Gottes wirst. Und wenn du willst, bete einfach mit mir. Sag einfach, lieber Gott, himmlischer Vater, durch Jesus Christus komme ich zu dir. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Und ich bitte um Vergebung aller meiner Sünden. Ich lade dich ein, Herr Jesus, komm in mein Leben und mach alles neu. Und ich erkenne dich als meinen einzigen Herrn und Heiland. Zur Ehre von Gott Vater, im Namen Jesu. Amen. Amen. Kannst du dem Herrn einen Applaus geben? Halleluja.